Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Vera Koltermann. Dabei bin ich allerdings nicht derjenige, der die Frage stellt, sondern derjenige, der sie beantwortet. Dieses Gespräch stammt nämlich gar nicht aus dem Humans Are Happy Podcast, sondern aus der Gesprächsreihe Unlock Talk von Stepstone. Mit Vera Koltermann spreche ich in diesem Interview über das Wohlbefinden im Kontext Arbeitswelt. Weil Vera und ich uns aus vorherigen Stationen im Arbeitsleben tatsächlich persönlich kennen, wird auch eben dieses Gespräch genau das. Persönlich. Und deswegen lade ich es eben auch hier hoch. Zum einen geben die Erklärungen, so denke ich, einen ganz guten Überblick über die Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück. Und zum anderen ist es eben nicht bloß ein wissenschaftliches Erklären, sondern vor allem auch ein herzliches Gespräch. Ach ja, und noch was. Ich wurde schon öfter darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Wort Einflugschneise in diesem Podcast überproportional oft verwenden würde. Und in diesem Gespräch gibt es die Auflösung, was es damit auf sich hat. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage, los geht's.
Herzlich willkommen, liebe HR-Community, zum jetzt 10. Unlock Talk, der Diskussionsrunde mit wechselnden Gästinnen und Gästen rund um das Thema Employer Branding, aber vor allen Dingen auch persönliche Geschichten. Mein Name ist Vera Koltermann. Ich leite den Bereich Employer Branding und Solutions bei Stepstone und wir beraten unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu mehr Arbeitgeberattraktivität, also alle Themen rund um Employer Branding und neue Lösungen. Und unser Motto ist Unlock und das soll auch hier heute in diesem Format passieren, nämlich den Kopf öffnen, Diskurs anregen, euch inspirieren, auf neue Ideen bringen und dafür habe ich mir heute einen spannenden Gast eingeladen, einen lieben Kollegen von mir, Ex-Kollegen von mir, den Leo Heikster. Und für die, die dich bisher vielleicht noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das total liebe Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich versuche es mal kurz zu halten. Ich bin Leo. Ich beschäftige mich mit dem Thema Wohlbefinden. Und komme beruflich, bin ich auch immer noch drin, aus dem Thema Arbeitswelt, Employer Branding, so wie du.
Ja, jetzt hast du es sehr kurz und knapp gehalten. Da mag der eine oder andere denken, Moment, Wohlbefinden, Employer Branding, wie passt das zusammen? Also wir kennen uns ja aus dem Employer Branding tatsächlich, aber das Thema Wohlbefinden hat bei dir immer schon einen großen Stellenwert gehabt. Teilweise fällt auch das Wort Glück. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mehr Kontext geben.
Total gerne, ja klar. Also bevor ich im Employer Branding gearbeitet habe, habe ich während meines Studiums mehrere Jahre in der Sport- und Fitnessbranche gearbeitet. Ich war Personal Trainer, ich war Ernährungscoach und war mit ganz vielen Zielstellungen konfrontiert. Das heißt, Leute kamen zu mir und sagten, ich will zunehmen, ich will abnehmen, ich will dicker, dünner, sonst was werden. Und ich hatte das Gefühl, die Leute haben immer so eine Art Wenn-Dann-Gleichung im Kopf. Also wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Und ich habe mich halt irgendwie gefragt, wenn für den einen Menschen Ziel A die Welt bedeutet, aber das für den nächsten total egal ist, was ist denn dann diese ultimative Währung, sage ich mal, was ist denn Glück, weil es ist ja scheinbar so individuell. Und damals, das war so in den Jahren 2014, glaube ich, da habe ich damals angefangen, damals bei Fitness First, war Mindfulness und Achtsamkeit noch gar nicht solche Themen wie heute. Es ging viel mehr um Selbstoptimierung, vor allem in der Fitnessbranche und da gab es immer sowas wie mit diesen 10 schlauen Regeln erreichst du dein Ziel in minus 2 Stunden. Ich finde das ein bisschen kritisch, aber es gab einen Satz, der ist mir öfter über den Weg gelaufen, nämlich je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr hast du davon in deinem Leben. Und ich meine, klar, das stimmt. Wenn du dich viel mit Employer Branding beschäftigst, dann kennst du dich damit irgendwann gut aus. Oder Finanzen oder Sport oder was auch immer. Und dann dachte ich mir, meine Arbeitshypothese war, wenn ich mich viel mit Glück beschäftige, habe ich dann mehr Glück in meinem Leben? Das war so mein Grundgedanke. Und dann habe ich damals einen Instagram-Account gestartet, der nennt sich Humans Are Happy. Den habe ich ganz, ich sag mal, naiv angefangen und habe einfach erst auf Freunde, später wildfremde Menschen bin ich zugegangen und habe gesagt, bitte beende den Satz, Glück ist, Punkt, Punkt, Punkt. Habe ein Foto gemacht von den Menschen und habe das auf Instagram hochgeladen. Das war das gesamte Konzept. Ja, und parallel habe ich, dadurch, dass ich in der Sportbranche unterwegs war, meine Leidenschaft für Motivation entdeckt. Ich mich interessiert, was Menschen antreibt. Ich wusste aber, ich wollte nicht im Sport bleiben. Ich habe was Wirtschaftliches studiert. Ich habe Sozialökonomie studiert. Dann habe ich mich schon im Studium auf Personal und Organisation spezialisiert. habe dann meine Abschlussprüfung irgendwie über emotionale Reaktionen auf Führungsstile geschrieben. Also es war schon irgendwie so das Thema. Und dann dachte ich, ja, Mitarbeitendenmotivation, das wäre doch was Spannendes. Und so bin ich dann im HR-Bereich beziehungsweise im Employer-Branding-Bereich gelandet und hatte dieses Thema Glück quasi auch parallel durch meine Arbeit damals schon ja gestartet. Das Ganze hat, wie gesagt, als Instagram-Account angefangen. Dann im Jahr 2020 habe ich den Podcast gestartet, beziehungsweise 21 dann gelauncht, aber die Vorbereitung ging 2020 los. Da müsste ich jetzt ein paar mehr Sätze sagen, um da wirklich reinzugehen. Deswegen bremse ich mich mal selber. Vielleicht gibt das aber einen kleinen Überblick.
Also ich halte erstmal fest, dass du natürlich sehr glücklich warst in der Zusammenarbeit mit mir.
Und auf jeden Fall.
Aber tatsächlich, pack gerne schon mal eine Abschlussfrage, die ich dir später stellen werde, in deinem Kopf, nämlich ob du das Glück gefunden hast, nachdem du dich mehr mit dem Glück beschäftigt hast. Du musst es noch nicht jetzt beantworten, aber das ist natürlich, das liegt so auf der Hand, ja, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich habe mich nur allerdings auch gerade schon gefragt, als du das so beschrieben hast, wie du dazu gekommen bist und dass sich dieses Thema ja auch schon lange bewegt hat. Und über welche Umwege du dann ins Employer Branding gekommen bist, ob du denn dein Glück im Employer Branding gefunden hast?
Ja, total gute Frage. Also ich hatte tatsächlich nach dem Studium dann gesagt, ja, Mitarbeitermotivation, das fände ich spannend. Dann habe ich angefangen, ich glaube, nach dem Studium, meine erste Station war in einer Personalabteilung, in einer Agentur, in einer Digitalagentur. Das war Publicis Pixel Park und da habe ich festgestellt, Stammdatenpflege ist nicht meins.
Kann ich gut verstehen. Du bist nicht so der blaue Typ, ne?
Ja, aber das Ding ist, das war eine Agentur. Und in Agenturen gibt es natürlich auch viel Projektmanagement. Ich habe sehr interdisziplinär studiert und im Projektmanagement muss man natürlich auch zwischen verschiedenen Disziplinen umschalten. Wenn ich jetzt irgendeinem Strategen oder irgendeinem kreativen Menschen das vermittle, was ein Kunde will. Und ja, da muss man in den Disziplinen umschalten. Das fand ich spannend. Dann bin ich in eine Designagentur gewechselt. Das war auch irgendwie sehr spannend in der Hinsicht, dass ich gemerkt habe, ey, ich mag dieses Projektmanagement, einfach das Koordinieren und Übersetzen von Themen. Allerdings war Design nicht mein Produkt. Ich fand das langweilig, Rahltöne und Visitenkarten zu diskutieren. Auch wenn Corporate Branding oder Corporate Identity natürlich auch sehr strategisch ist, aber es war nicht mein Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, Projektmanagement ist nice, aber das ist noch nicht mein Thema. Und dann bin ich so zum Employer Branding gekommen und habe mich damals dann bei der Deutschen Employer Branding Akademie beworben, wo wir dann zusammengearbeitet haben. Und so bin ich da hingekommen im Endeffekt.
Kann man sagen, Leo ist auf der Suche nach Glück?
Ich war es definitiv. Mittlerweile würde ich eher sagen, ich versuche mich dafür empfänglich zu machen. Wenn wir darüber sprechen, sollten wir auch darüber sprechen, was wir darunter verstehen. Was meinen wir eigentlich gerade, wenn du jetzt sagst, auf der Suche nach Glück? Ich glaube, das ist wichtig, weil dieses Wort auch natürlich, also ich glaube, es ist sehr buzzwordmäßig. Ich verwende es eigentlich fast nur noch als trojanisches Pferd, weil Leute drauf anspringen, aber.
Weiß ich, welches Wort findest du besser? Oder wie würdest du es definieren? Was wäre so dein begrifflicher Rahmen, wo du sagst, das ist jetzt eher so meins?
Also, ich finde, da kann man gut von der Wortherleitung kommen. Also das Wort Glück stammt ursprünglich aus dem mittelhochdeutschen oder niederhochdeutschen Gelucke oder Gelücke ab. Und das stammt von dem Wort Gelingen und meint das Gelungene, das leicht Erreichte. Das heißt, in der Wortherkunft meint Glück eigentlich ein gelingendes Leben. Mhm. Und wenn du sagst, ich bin auf der Suche nach einem gelingenden Leben, dann würde ich sagen, ja, ich versuche, ein gelingendes Leben, finde ich, ist ein total spannendes Thema. Ich persönlich fand diese Auseinandersetzung mit Glück, die ich so gefunden habe, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, sehr schwammig. Und da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. Wir mögen beide auch Trennschärfe und Dinge einordnen können. Und das fiel mir so schwer. Und dann habe ich gesagt, ich will das wirklich verstehen und habe gesagt, okay, ich spreche mit PsychologInnen, mit NeurologInnen, mit SoziologInnen über Glück erstmal. Um das Ganze für mich selber zu durchdringen. Das habe ich eben im Humans Are Happy Podcast dann angefangen. Und habe da relativ schnell festgestellt, Glück ist eigentlich in der psychologischen Perspektive beispielsweise einfach ein positiver Affekt. Und das ist ja, wenn du es anders ausdrücken willst, ein Moment von radikaler Gegenwärtigkeit.
Wo hast du denn den Begriff abgeschrieben?
Den habe ich nicht abgeschrieben. Den habe ich, die Props.
Haust mal eben hier natürlich was raus.
Ja, klar, aber sehr gerne. Das ist ja das Schöne. Ich erfinde ja gar nichts neu, sondern ich
spreche. Du näherst dich dem anders.
Ich spreche einfach mit Menschen, die verschiedene Einflugschneisen haben. Dieses Wort verwende ich wirklich überproportional oft und ich habe es von dir gelernt.
Von mir? Oh
von dir,
Gott.
Ja, Vera.
Oh Gott, bitte wiederhol das Wort nochmal.
Einflugschneise. Wir brauchen eine andere Einflugschneise auf das Thema in der Präsentation. Wie kommen, von welcher Einflugschneise kommen wir?
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich immer noch mein Thema, die strategische Herleitung und das so gerne dann über Einflugschneise. Ja.
Genau. Und welcher Einflugschneise sprechen wir jetzt? Also über das Thema Glück. Also,
danke, dass du mir das nochmal spiegelst. Da muss ich echt mal drauf achten. Ja, okay.
Also ich krieg's auf jeden Fall spiegelt, weil ich das Wort so oft verwende in meinem Podcast. Zurück zum Thema. Wo waren wir jetzt? Ich habe das Wort Formulierung, bei Glück geht es eigentlich um radikale Gegenwärtigkeit oder einen Moment radikaler Gegenwärtigkeit. Das habe ich von Professor Dr. Annelie Keil. Das ist eine 83-jährige Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin, mit der ich mich auch zweimal in meinem Podcast unterhalten habe. Und ich finde, das ist eine sehr treffende Formulierung.
Aber kannst du es nochmal erläutern, weil radikale Gegenwehr hat jetzt für mich so, also damit assoziiere ich eher so, vielleicht irgendwie eher Angriff oder Fight oder wie auch immer, und Disruption so für mich viel, ist eine andere Energie, als wenn ich an Glück denke. Deswegen gerne leite das doch nochmal ab.
Ja, total gerne. Ich glaube, ich habe vielleicht gerade genuschelt. Ich meinte Gegenwärtigkeit.
Ah, also okay. Ja, dann habe ich, ich bin alt, ich höre nicht mehr so gut. Das kann auch an mir liegen. Ja, aber trotzdem, gerne erläutere es nochmal.
Okay, vielleicht müssen wir mal kurz von der Leiter runtergehen und drei Schritte zurück, um so ein Gesamtbild aufzumachen. So ein Bild, was sich mir ergeben hat durch die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, ist, wenn man sich Glück anschaut, wenn man das Thema Glück verstehen will, dann macht es vielleicht Sinn, wenn wir in dieser psychologischen Perspektive einmal bleiben. Das heißt, aus psychologischer Sicht ist Glück ein Affekt, also ein emotionaler Ausschlag. Der kann in zwei Richtungen gehen, positiv oder negativ, aber bei Glück redet man ja eher von einem positiven Affekt. Das heißt, beispielsweise, wenn ich dich heute Morgen hier jetzt treffe, dann freue ich mich, dich zu sehen, dann löst das vielleicht einen positiven Affekt aus. Wenn ich beispielsweise eine Nachricht bekomme, die mich total ärgert, weil Vera sagt, hey, ich habe doch keine Zeit oder so, dann würde das einen negativen Affekt auslösen. Aber dieser Affekt, der ist ja nicht dauerhaft, der geht ja auch wieder, der normalisiert sich, der neutralisiert sich wieder und der ist vor allem auch abhängig davon, was für mich persönlich als werthaltig erachtet ist. Hätte ich beispielsweise heute gar keine Lust auf einen Podcast gehabt, dann würde mir wahrscheinlich eine Nachricht, hey, ich habe doch keine Zeit, Leo, einen positiven Affekt auslösen.
Ja, und ich kann damit sehr viel anfangen, was du gerade erzählst und baue gerade gedanklich sogar schon so Brücken Richtung Employer Branding, die ich vorher gar nicht so gesehen habe, denn das hat ja auch ganz viel damit zu tun, welche Botschaften werden mir gesendet, was löst das bei mir aus und eben halt genau dieses, welche Reaktion möchte ich eigentlich erzielen und das kann mal positiv oder negativ sein. Es kann sein, dass ich mich eben halt für oder gegen einen Arbeitgeber entscheide, weil die Botschaft, die mir gesendet wird, entweder zu meinem Wertekosmos oder meiner geraden Stimmung oder mein Bedarf passt oder halt nicht, oder bin ich da jetzt schon zu weit? Wie willst du es sehen?
Nee, ich finde das total richtig. Also man könnte es, wenn man es jetzt so ein bisschen fachlich ausdrücken will, sagen, wir lernen davon kurz mal zwei Dinge. Glück ist zum einen, also zeitlich begrenzt, der Affekt neutralisiert sich irgendwann wieder. Das kann man auch bei einem Fußballtor sehen. Wenn man dem Verein A jetzt ein Tor schießt und ich supporte den mal zufällig gerade, dann freue ich mich in dem Moment, aber das verfliegt ja auch wieder. Das kann man auf alles Mögliche übertragen. Und was du gerade gesagt hast, im Employer Branding, wenn ich eine Botschaft sende, ist es abhängig davon, ob ein Ereignis, also abhängig vom Eintreten eines als werthaltig erachteten Ereignisses. Das heißt, Glück ist immer sehr stark an den Wert gebunden. Mhm. Was ist aber für dich werthaltig? Das ist ja total individuell. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich im Sport hatte. Der eine Mensch will zunehmen, der nächste will abnehmen, der dritte will irgendwas anderes. Also ist dem vorgelagert, was einen glücklich macht, also was einen positiven Affekt auslöst. Dafür sollte ich, um zu wissen, wann das tendenziell eintreten könnte, mich mal fragen, was ist für mich denn eigentlich werthaltig? So, dann haben wir da haben wir einfach erstmal diesen situativen Aspekt drin. Das ist immer eben ein Moment von radikaler Gegenwärtigkeit, in dem dieser positive Affekt ausgelöst wird, wenn ich ihn denn wahrnehmen kann, wenn ich dann empfindsam dafür bin, dass der gerade eintritt. Und je nachdem, was für mich alles werthaltig ist, kann ich davon vielleicht auch ganz schön viel haben. Wenn ich mir beispielsweise denke, Mann, voll toll, ich spüre den Wind auf meiner Haut. So, wenn das für mich werthaltig ist, irgendwie in dem Moment mich lebendig zu fühlen, dann kann das einen positiven Affekt auslösen. Aber wir gehen da jetzt mal nicht so tief rein, sondern wir öffnen das Gegenkonstrukt. Wir haben also in der psychologischen Ebene einmal den Affekt, das ist also emotional, ein Affekt ist immer ein emotionaler Ausschlag, und wir haben als Gegenspieler die Kognition. Zufriedenheit ist da der Gegenspieler. Wir können im Employer Branding bleiben. Stell dir vor, Firma X gibt ihren Mitarbeitenden einen Fragebogen und sagt, bitte bewerte mal, wie zufrieden du hier mit deiner Arbeit bist. Und dann fängst du an nachzudenken und denkst, okay, wie zufrieden bin ich mit meinen Aufgaben, mit meiner Work-Life-Balance, mit meiner Führungskraft, mit dem, was weiß ich, der Arbeitswelt und so weiter. Und dann denkt man nach und dann kommt eine Bewertung zustande, die eben kognitiv basiert ist. Da geht es also um was Langfristiges und nicht um, wie zufrieden bin ich jetzt gerade. Ja, ich finde meine ganze Arbeit blöd, weil heute Morgen war der Pförtner zu mir unfreundlich oder so. Das ist damit ja gar nicht gemeint. Das heißt, Zufriedenheit gibt diese langfristige Perspektive wieder und Glück ist eigentlich eben dieser Moment. Wenn man jetzt beides zusammenbringen möchte, ich zitiere Dr. Ernst Fritz Schubert aus meinem ersten Podcast-Interview, der sagt, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Man kann das natürlich auch andersrum sehen, gib das, was dir kurzfristig Unlust oder Unglück verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt. Beispielsweise das Absolvieren eines Studiums oder das morgens aufstehen. Aber naja, vielleicht bringt es einem langfristig dann doch irgendwas. Und da ist jetzt eben die Frage, wenn wir über das gelingende Leben sprechen, so was mich langfristig zufrieden macht, ist dann vielleicht gar nicht mehr so stark abhängig von dem, was mir jetzt kurzfristig einen positiven Affekt gibt.
Wenn du aber sagst, dass Zufriedenheit kognitiv ist und Glück emotional und langfristig aber das Ziel ist Zufriedenheit, welche Rolle spielt dann Glück?
Ja, das ist total spannend. Ich kann hier ein weiteres Zitat bringen. Ich habe mich mit einem Neurologen, Dr. Burkhard Pleger beispielsweise, unterhalten und wollte das auch verstehen, wie unterscheidet sich denn jetzt Glück und Zufriedenheit aus neurologischer Perspektive? Und der sagt, ja, eigentlich ist Zufriedenheit die Königsdisziplin. Glück ist schön und Glück ist glorifiziert. Und natürlich ist es auch schön, wertvolle Momente zu haben. Ja, aber für ein langfristig gelingendes Leben ist Zufriedenheit eigentlich der wichtigere Aspekt.
Ja, ich überlege gerade, was das für mich als Consultant bedeutet, wenn ich an meine Kundinnen und Kunden denke. Ich habe ja vor meiner Angestelltenzeit auch mal freiberuflich gearbeitet. Meine Firma hieß Lucky You, also du Glückspilz. Deswegen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich finde das ja sehr spannend, dass sich da irgendwie so unabsichtlich so ähnliche Themen dann ergeben haben. Die Idee dahinter bei mir war damals, ich möchte Kunden glücklich machen. Ich möchte meinen Kunden glücklich machen, möchte ein gutes Gefühl geben. Und wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich gerade, ob das falsche Ziel war und ob das Ziel nicht hätte sein müssen, zufriedene Kunden und Kundinnen. Magst du mir da vielleicht mal so einen Impuls geben, was da deine Gedanken sind? Weil das irritiert mich jetzt gerade in meiner eigenen Überlegung. Da muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Also ja. was ist dann wirklich, wenn du sagst Zufriedenheit, ist die Königsdisziplin, geht es dann eher um Zufriedenheit oder geht es eher um Glück?
Ja, ich glaube, es kommt dabei total darauf an, was wir unter Glück verstehen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen einmal ganz kurz abgleichen, über was wir hier sprechen. Aber ich denke, glücklich sein kann man nicht dauerhaft. Das funktioniert gar nicht, weil unser Körper gleicht ja irgendwann, also du kannst ja nicht dauerhaft irgendwie in so einem Endorphinrausch sein, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Das kann man auch alles relativ einfach neurologisch erklären, aber es ist nicht möglich, dauerhaft glücksvermittelnde Neurotransmitter im Gehirn ausschüttend zu haben. Das heißt, glücklich in dieser Definition kannst du nicht dauerhaft sein. Deswegen finde ich, das nachhaltigere Ziel ist Zufriedenheit in der Perspektive. Du hast aber einen anderen Punkt aufgemacht. Du hast nämlich das Wort lucky verwendet. Im Englischen ist luck. Ja, also im Deutschen sprechen wir hier von Glück haben oder glücklich sein. Und wenn man lucky ist, dann ist es eher so der glückliche Zufall. Mhm. Da kommt noch eine weitere Komponente hinzu.
Ja, spannend.
Nur vielleicht einmal am Rande angemerkt.
Ja, und wie war das denn bei dir, als du im Employer Branding warst? Hast du Glücksgefühle gehabt? Und wenn ja, wann? wenn du darüber reden magst. Ja, vielleicht hattest du auch gar keine, ich weiß es nicht.
Nein. Da waren
so Momente oder wo du das Gefühl hattest, vielleicht erstmal aus deiner persönlichen Sicht, aber vielleicht hattest du auch Momente, wo du gemerkt hast, hey, ich habe da jetzt gerade einen Beitrag geleistet, jemand anders glücklich zu machen.
Ja, also das ist total spannend. Ich glaube, also ich erinnere mich noch, das war nämlich, nachdem ich ein halbes Jahr in dieser Designagentur gearbeitet habe und dann im Employer Branding angefangen habe. Das fand ich total spannend. Erstmal war es gehaltstechnisch ein guter Sprung, deswegen musste ich gerade so lachen. Also ja, das hat mich
auch. Geld macht doch glücklich.
Ja klar, okay. aber das adaptiert sich ja. Das ist ja das Geile. Ich meine, jeder Mensch, der hier zuhört und vielleicht mal eine Beförderung bekommen hat, der kann sich mal selber fragen, ob nach 6 bis 9 Monaten der Blick auf die Auszahlung einen genauen so einen ja positiven Effekt ausgelöst hat wie beim ersten Mal. Und da fällt einem der Adaptionsprozess bei einem selber doch ganz schnell auf.
Ja.
Aber trotzdem gab es da natürlich einige Momente. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich muss sagen, ich habe auch, also genau dieser Jobwechsel war zum 1. März 2020 und ich war eine halbe Woche da, dann ging es ins Homeoffice wegen Corona.
Ja,
das heißt, das war so eine super intensive Zeit, die mir sehr schwer fiel, in Echtzeit zu verarbeiten. Also ich habe immer gesagt, ich kann gerade dir sagen, wie es mir vor 4 Wochen ging, aber wie es mir jetzt gerade geht, verstehe ich eigentlich gar nicht. Trotzdem gab es da natürlich Momente. Ich weiß noch beispielsweise, ich musste irgendeine Wettbewerberanalyse oder was war das? Ja, so ein Arbeitgebermarkencheck für verschiedene Wettbewerber von einem Kunden machen. Und ich war so spät dran und es war irgendwie so abends 22 Uhr und wir hatten über Slack geschrieben und du hast mir noch einen abgenommen. In dem Moment war ich sehr glücklich, das kann ich sagen. So, das war echt gut.
Das ist auch nicht so positiv, dass du um 22 Uhr noch gearbeitet hast, aber das vertiefen wir jetzt nicht.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, es war eine wilde Zeit. Nee, klar, aber da gab es ganz viele, auch persönliches Wachstum, fachliches Wachstum. Hey, wow. Ich weiß noch, irgendwie, ja, es gab irgendwie einen Pitch, der für einen Kunden, der richtig war und irgendwie, weiß ich gar nicht, es gab in dem Moment niemanden, der das hätte machen können, weil wir waren damals ja doppelt besetzt. Du warst, glaube ich, gerade nicht verfügbar, die andere Person auch nicht. Und dann sagte, dann hieß es halt so, ja, dann hat sich jetzt deine Wassertemperatur mal gerade schlagartig 10 Grad abgekühlt. Und ich so, ja gut, alles klar, dann los geht's. Aber das geschafft's auch mal gut. Dann ja. Am Ende so, dann steht dieses Angebot und dann geht's raus. Und das ist dann natürlich erst ein negativer Affekt oder so ein, ach du Kacke, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und wenn man das dann aber schafft oder irgendwie Kundenpräsentation, Workshop, was auch immer, der erste gewonnene Pitch, das sind natürlich Momente, die einen dann glücklich machen, abhängig von dem, was eben für mich als werthaltig erachtet ist. Wenn für mich total werthaltig ist, ein Angebot irgendwie abzuschicken oder eine Zusage dafür zu bekommen, weil das irgendwie für mich bedeutet, dass ich von außen Feedback bekomme, aus dem ich wiederum Selbstwert ziehe, aber jetzt müssen wir echt gucken, okay, was ist denn da gerade los? Dann macht mich das in dem Moment glücklich, aber wichtig ist auch da zu hinterfragen, was ist für dich eigentlich werthaltig.
Was ich ganz spannend fand bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, ist, dass da ganz viel sozialer Kontext auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Also das Thema Hilfsbereitschaft irgendwie oder ne, ich habe das Gefühl, irgendwie ich habe Unterstützung, aber auch irgendwie Feedback, ne? Und auch so irgendwie die persönliche Rolle in einem sozialen Kontext. Würdest du sagen, dass Glück generell gar nicht im Individuum alleine stattfinden kann, sondern nur im Miteinander?
Ich glaube, das Miteinander ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es ja auch ganz viel empirische Forschung zu, dass für Zufriedenheit langfristig einfach soziale Strukturen und die Einbettung in soziale Strukturen ein ganz, ganz, ganz kritischer oder eigentlich der kritische Faktor sind. Trotzdem glaube ich, dass Glück oder Freude auch ohne Menschen im Außen möglich ist. Da gibt es extreme Beispiele. Menschen, die beispielsweise mehrere Jahre in Einzelhaft gesperrt waren und nicht die Freude an ihrem Leben verloren haben, die waren nur mit sich selber. Da müsste man tiefer reingehen. Aber grundsätzlich würde ich zustimmen, und das ist empirisch belegbar, dass ja die Einbettung in soziale Strukturen und dadurch das Miteinander ein ganz erfolgskritischer Faktor ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es ohne nicht geht.
Nochmal zurück auf das Thema Zufriedenheit. Mhm. Vielleicht nochmal auch nochmal das Thema in einen anderen Kontext gebracht. Messbarkeit von Zufriedenheit. Also wir diskutieren ja auch immer wieder in Employer Branding Projekten, wie kann ich denn eigentlich herauskristallisieren, wie zufrieden Mitarbeitende sind. Und in der Regel arbeiten wir mit dem NPS-Score, ja, oder machen das ja auch mit Kundenzufriedenheiten. Hast du das auch schon mal dir angeschaut, inwiefern das ein Tool ist, mit dem sich auch eben halt genau diese Komponente von Zufriedenheit, wie du sie beschreibst, messen lässt? Oder was würdest du sagen, wo sind Grenzen?
Genau jetzt zu diesem Messkonstrukt kann ich nichts sagen, weil ich da einfach nicht genug drin bin. Ich glaube, es macht total Sinn, im Dialog von mir aus auch über Fragebögen zu sein, hey, wie geht's dir denn hier eigentlich? Und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden wirklich zu erheben. Ich habe selber auch mitbekommen, dass beispielsweise aber auch solche Entscheidungen wie, wann erheben wir denn, wann wird denn so ein Fragebogen rumgeschickt? Ja, aber mal nicht, nachdem irgendwie hier einen Monat vorher bekannt gegeben worden ist, dass Standort X geschlossen wird. Das machen wir mal schön ein halbes Jahr später. Mhm. Ne? Also da muss man auch immer drauf achten, wie da gespielt wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ein ganz, ganz hilfreiches also einfach wichtig ist, im organisationalen Kontext auch darüber im Dialog zu sein. Das ist ja auch Wertschätzung, Menschen zu fragen, wie es ihnen geht. Genau. So viel dazu. Ich würde aber vielleicht einmal den Begriff noch weiten, weil wir haben jetzt uns viel über Zufriedenheit und Glück ausgetauscht. Du hast ja vorhin noch den Begriff Wohlbefinden gesagt und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, denn man könnte das psychologisch so zusammenfassen, dass Glück, eben dieser positive Effekt und Zufriedenheit, diese kognitive Bewertung, zusammengefasst werden kann als Wohlbefinden auf psychologischer Ebene. Und dann spielt auf einmal beides mit rein, weil sonst müsste man ja sagen, das eine ist wichtig, das andere nicht. Es ist beides wichtig.
Ja.
Und genau, nach dem Wohlbefinden zu fragen, ist ein ganz spannender Punkt, denn das ist ein sehr suchender Begriff. Wie befindest du dich? Wenn man es aus dem Englischen sieht, Well-Being, dann steckt das Wort to be da drin, also sein. Wie bist du? Und wie bist du, ist eigentlich eine Selbstaktualisierung. Ne? Und ob das, wie du dich dann befindest, als Wohl oder als Missbefinden eingeordnet wird, hängt natürlich wieder davon ab, was deine eigenen Wertvorstellungen betrifft. Aber ich glaube, das ist hilfreich, einfach hier nochmal diesen Blick aufzumachen. Denn da geht es dann eigentlich gar nicht mehr um diesen situativen Aspekt oder diese, ja, diese Pro- und Kontraliste, die eigentlich ja auch nicht funktioniert, weil ich kann zwar, also meine Zufriedenheit, die ist ja nicht durch eine Pro- und Kontraliste und nur weil hier jetzt 5 Argumente und auf der anderen Seite 6 stehen, bin ich jetzt unzufrieden. So ist das ja nicht. Manchmal ist ja ein Argument gegen 10 andere, aber das eine wiegt emotional so viel, dass es eben überwiegt. Und dann habe ich zwar kognitiv irgendwie bewertet, aber die Gewichtung findet ja doch wieder emotional statt. Deswegen glaube ich, dass wichtig ist, da ja diesen Blick für zu haben. Ich finde das deswegen so spannend, weil mich hat das genervt, als ich diese Auseinandersetzung gestartet habe. Dann ging, war es alles so gefühlig, alles so emotional. Wir haben vorhin schon über das Wort Trennschärfe gesprochen und habe dann gesagt, okay, ich habe verschiedene Einflugschneisen und will das jetzt hier verstehen und komme am Ende dahin zu sagen, okay, diese Ratio gibt mir eigentlich nur den Schlüssel zu verstehen, dass es am Ende doch um Emotionen geht. Und die Frage, wie befindest du dich oder nach dem Wohlbefinden, ist da, glaube ich, eine sehr zielführende.
Wie wohl findest du dich denn gerade? Oder wie findest, ich meine jetzt nicht hier, sondern an dem Punkt in deinem Leben, an dem du gerade stehst, wo er auf einer, ich weiß nicht, kann man das auf einer Skala sagen, aber wo wertest du dich jetzt gerade ein?
Hast du gerade Wohlfühlen oder Wohlbefinden gesagt?
Ist das ein Unterschied?
Ich find's schon spannend, weil Wohlfühlen in der Konnotation bei vielen Leuten so. Ich fühle mich gerade wohl, so ja, es ist, wir sitzen hier in so einem.
Schon wieder zu gefühlig, meinst du? Ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Müssen wir gleich nochmal. Kann auch gut sein, dass das so ein Automatismus auch ist, ne? Dass man da, man denkt auch gar nicht so darüber nach, ob das sich jetzt nochmal unterscheidet. Aber um bei der Trennschärfe zu bleiben, also ich frage jetzt nochmal neu: wie befindest du dich gerade in deinem Leben?
Ja, es ist, also auf einer Skala hatte ich jetzt intuitiv eine 8, deswegen, und Intuition ist da meistens auch ein gutes Instrument. Und das ist halt super spannend, wenn, also für mich war es einfach ein extrem hilfreicher Schlüssel, diese ganzen Auseinandersetzungen, um zu schauen, okay, wie setze ich das denn jetzt zustande? Ne? Also ich habe mich irgendwie letztes Jahr selbstständig gemacht, da sind so viele Unsicherheiten drin und da sind so viele Zweifel drin und ich stelle ganz, ganz, ganz viel in Frage. Und ich habe auch super viel Angst und gleichzeitig gibt's aber auch total viel Schönes. So, und da ist super viel Wachstum und super viel, oh, so fucking viel Schmerz und richtig viel, ja, weiß ich nicht, Trauer und Wut, aber auch richtig viel ja, Schönes und irgendwie Sachen, wo man sagt, das finde ich richtig toll oder da habe ich mehr Bock reinzugehen oder irgendwie so eine Zielvorstellung, die dann halt, kannst du wieder irgendwie neurologisch argumentieren, irgendwelche Dopamintransmitter auslöst. Und dann sagt, ja, und das macht aber wieder Spaß. Und was ich so schön finde, ist diese Ambivalenz, diese Kontraste wirklich zu erleben und sich dafür zu öffnen. Und dann ist es gar nicht so, ich fühle mich wohl oder ich befinde mich irgendwie, ich nenne mein Befinden als Wohlbefinden, weil so viel Tolles in meinem Leben passiert, sondern ich finde diesen Kontrast echt schön und echt spannend.
Aber das Wohlbefinden dann, so wie du es beschreibst, nicht doch wieder eine Momentaufnahme?
Ja, es ist eine Momentaufnahme, aber was nehme ich denn jetzt eigentlich gerade alles rein? Ich habe beispielsweise gesagt, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Ich schaue jetzt aber gerade auch, aber das kann ich natürlich teilen. Schaue mir jetzt gerade auch ganz viele Themen in meinem Leben an, die ich auch echt lange weggeschoben habe, wo ich auch gut drin war, die nicht anzuschauen. Das heißt, natürlich bewerte ich, wie ich mich jetzt befinde, aber ich, alles, was in diese Bewertung mit einfließt, hat eine sehr lange Zeitskala.
Okay, ich habe das Gefühl, du bist mir ein bisschen ausgewichen, aber ich halte nicht.
Echt? Nein, dann
hart. Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen mich gefragt. Also ich finde, es hört sich schon noch sehr, auch sehr gefühlig an, was du beschrieben
das
hast.
Das ist das Lustige, das ist es nämlich am Ende auch. Scheiße, oder? Und ich wollte
ja,
so
deswegen dachte
haben.
Ich gerade, was ist jetzt der Unterschied, ne, zum Wohlbefinden? Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Jetzt weiß ich ja auch etwas mehr über dein Leben. Und wenn ich da jetzt nochmal etwas persönlicher werden darf. Du kannst das ja auch ablehnen, aber ich muss nichts sagen.
Können wir
aber,
auch alles rausschneiden, also schieß los.
Aber ich habe tatsächlich vorhin, als wir eingestiegen sind zum Thema Wohlbefinden, zuerst irgendwie in meinem inneren Ohr gehört, wo befindest du dich gerade? Ah. Nicht, wie befindest ja. du dich? Und habe nochmal so drüber nachgedacht, was ich von dir weiß. Und so dieses Thema, ich habe zwar so ein bisschen flapsig eingangs gesagt, ne, Leo sucht das Glück, aber so ein bisschen empfinde ich das so aus der Außenperspektive, weil du ja auch sehr, du bist ja sehr in Bewegung, also sowohl, ne, was so Reisen oder auch die Wohnsituation angeht und auch so dieses, ich probiere mal alles aus, ne, auch was du beruflich so beschrieben hast, da sind ja ganz viele Dinge, wo es dich irgendwo hinzieht und dann aber auch wieder woanders hin. Ne? Also das ist so dieser Bestand oder dieses, dass da ein Zustand länger dauert, habe ich jetzt, du bist ja jetzt noch deutlich jünger als ich, ne? Das, keine Kritik an der Stelle, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass es noch so sehr alles in Bewegung ist. Ne? Deswegen habe ich mich gefragt, wo zieht es Leo hin oder wo ist dann am Ende wirklich dann der Punkt, an dem du sagst, hier befinde ich mich und hier will ich bleiben. Oder vielleicht kommt der auch nie, weiß ich nicht. Aber kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was ja. meine Wahrnehmung ist?
Ich kann da total gerne drauf eingehen. Also das ist, ich glaube, dein Eindruck trügt dich da auch überhaupt gar nicht. Sondern ich habe auch lange Zeit im Außen immer auch ganz viel Bewegung und Wechsel verursacht. Weil wenn sehr viele Reize im Außen stattfinden, dann muss ich ja auch gar nicht ins Innen gucken. Weil dann lenkt mich das ja auch im Außen ab. Und warum hat mich denn beispielsweise so genervt, diese Auseinandersetzung? Warum fand ich das spannend, mich mit dem Thema Glück zu beschäftigen? Da hat ja anscheinend mich irgendwas innerlich gerufen. Aber dann habe ich festgestellt, die Auseinandersetzungen, die ich so finde, sind alle so gefühlig. Und das hat mich genervt. Man könnte auch sagen, im Grunde war das vielleicht auch eine Traurigkeit, weil ich da gar nicht so einen Zugang zu hatte. Also war für mich die notwendige, zwingend notwendige Einflugschneise und dann habe ich, Einflugschneise, aber dann war für mich so die meine eigene Maßnahme, okay, ich muss das über die Ratio mir erschließen. Ich hatte eigentlich kein anderes Mittel. Ich bin logisch total gut unterwegs, aber zu dem Zeitpunkt emotional vielleicht, ja, im Vergleich zum gut ausgeprägten logischen Denken, war mir so der Zugang zum eigenen Emotionalen nicht so, da war ich nicht so sensibel für wie heute. Das heißt, ich musste mir durch diese ganzen Interviews oder durch diese ganze Reise, das war für mich im Grunde ein Schlüssel, um zu sagen, okay, am Ende geht's ja doch darum, Gefühle wahrzunehmen und zu fühlen. Und deswegen muss ich mich so ein bisschen auch selber korrigieren, wenn ich sage, ja, irgendwie, ich will das Ganze so wissenschaftlich angehen oder so sachlich angehen, weil da kommt man nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann muss man auch irgendwie wirklich nach innen schauen und wirklich auch ehrlich sein. Und man kann das sehr gut vermeiden, indem man einfach im Außen sehr viel Bewegung hat, indem man im Außen immer viel Wechsel hat, indem man im Außen immer viel los hat, indem man auch einfach sagt, ich gucke mir das gar nicht an, ich will nur trennscharf sein, ich will nur wissenschaftlich sein. Das war für mich, wie gesagt, ein Türöffner, ein Wegbereiter, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert der. Dann muss, für mich zumindest, muss man darüber hinaus dann wirklich auch sich auf dieses Gefühlige einlassen. Deswegen ist es am Ende auch so gefühlig, vielleicht wie dein Gefühl hatte ich da nicht getrügt. Ich erlebe aber halt auch, dass die Menschen, die gerade dann meinen Podcast beispielsweise hören, sagen, ja, ich kann mich damit gut identifizieren, weil ich von vornherein gar nicht so diesen gefühligen Aspekt irgendwie nachvollziehen kann. Aber durch die Ratio kann ich mir die Notwendigkeit erschließen und dann da vielleicht irgendwie einen Zugang zu bekommen.
Also ich habe das tatsächlich so von außen natürlich sehr stark eben eher über Symptome wahrgenommen und das hat viel damit zu tun gehabt, ne, du hast deine Wohnung gekündigt, du wolltest im Wohnmobil durch Europa fahren, du hast dann irgendwann einen Co-Living Space gehabt, ne, mal gucken, ich bin jetzt mal für 2 Wochen da und mal gucken, was kommt, ne. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das hier so einmal alles teile. Ich verrate auch nicht, wo du jetzt wohnst, hinterstehen die Groupies bei euch am Gartenzaun. Aber tatsächlich, was ich mich frage, ist, welchen Stellenwert hat Wohlbefinden für deine Generation? Also bist du Vertreter auch eben sehr, würdest du sagen, also dieses ganze Thema und die Selbstreflexion und die Sinnfrage, ne, sind ja ganz viele Sachen, die da reinfließen. Ist das so dieses typische Gen Z-Ding? Gehörst du überhaupt noch zu? Ich weiß gar nicht, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 30, deswegen gehöre ich nicht zu Gen Z.
Zu Gen Y, ne?
Ja, genau. Also ich bin so lately Gen Y. Aber also was ich schon wahrnehme, ist, dass als ich Abi gemacht habe, war halt irgendwie so, keine Ahnung, es gehört zum guten Ton, nach Neuseeland zu fliegen und Jahren in Australien oder was auch immer. So diese ganzen Geschichten es ist sehr suchend irgendwie gewesen. Ich finde es schwierig, für eine ganze Generation zu sprechen, aber ich kann erzählen, was ich wahrnehme und auch bei Peers um mich herum wahrnehme. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in dieser Generation, zu der ich eben auch gehöre, da war ja auch eigentlich alles gut, ne? So irgendwie in den frühen 90ern geboren, so gerade die Wende fertig, irgendwie alle Kämpfe sind gefochten. Da ist ja nichts Schlimmes. Die Linke stellt mal einen Antrag, dass man Kugelschreiberin sagt, so was weiß ich. Wobei ich Gendern gut finde, das ist wichtig. Aber so, das waren so die Themen. Also da gab es ja eigentlich nichts im Außen und dementsprechend war alles auch so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist, weiß ich auch nicht. Also das war vielleicht dann auch nicht so mega nachhaltig und vielleicht ging es auch anderen Menschen so, dass man dann irgendwann eher so doch nochmal nach innen schaut, aber eigentlich war im Außen alles so, keine Ahnung, okay.
Naja, was wir machen ja ganz viele Arbeitgeber, dass sie sich Gedanken machen, wie kann ich das Wohlbefinden meiner Mitarbeiterin steigern? Ja. Und da habe ich mir jetzt gerade gefragt, okay, wie denn eigentlich, ne? Also jetzt, wenn doch jeder auch unterschiedliche Vorstellungen hat, also ist es überhaupt, also geht überhaupt die One Size Fits All Gießkanne an der Stelle oder muss man sich nach Generationen orientieren oder was wäre da so dein Tipp?
Also ich glaube, die Gießkanne ist schwierig. Wohlbefinden für alle, Glück für alle, nein. So, also das ist, glaube ich, das ist einfach schwierig. Am Ende hilft dann, das sind ja so typische Formulierungen, die kennst du natürlich auch alle, dass man Menschen entscheidungskompetent macht. Ne? Dass man eben sagt, ich bin so und so als Organisation. Und von mir kannst du das und das erwarten. Und wenn das eben zu dir passt, zu deinem Wertekonstrukt passt, da sind wir dann beim Thema Purpose. Das ist ja auch ein viel diskutiertes. Aber ja, dann passen wir zueinander, so erstmal als Arbeitgeber. Ich finde aber auch da muss man natürlich schauen, der Arbeitgeber darf ja auch nicht die Verantwortung dafür haben, wie das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden so ganz grundsätzlich ist. Also da muss man auch in meiner Perspektive jeden einzelnen Menschen in die Pflicht nehmen. Ich sag nicht, du bist deines Glückes Schmied, weil damit bist du auch deines Unglückes Schmied. Und das ignoriert mal konsequent Strukturfaktoren und soziale Ungleichheit. Das meine ich damit nicht. Aber es ist nicht die Verantwortung eines Arbeitgebers zu sagen, der Arbeitgeber darf nicht dafür verantwortlich sein, dass man irgendwie glücklich oder zufrieden ist oder sonst was. Er kann Rahmenbedingungen schaffen, die tendenziell darauf einzahlen, dass Menschen ja ein Wohlbefinden aufbauen können. Aber hier hast du einen ganz spannenden Punkt aufgemacht. Ich habe vorhin gesagt, wenn man Zufriedenheit und Glück zusammennimmt, dann haben wir psychologisches Wohlbefinden. Nein, dann haben wir, ich weiß es gerade nicht genau. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber Zufriedenheit und Glück sind 2 Aspekte. Wir haben noch weitere Punkte. Wir haben als Menschen alle die gleichen Grundbedürfnisse. Die sind zwar unterschiedlich stark ausgeprägt, aber wir haben schon in der Regel, das ist auch durch Forschung validiert, Grundbedürfnisse beispielsweise nach Umweltbewältigung, nach sozialer Anbindung, nach persönlichem Wachstum und so weiter. Das heißt, da gibt es ein paar Punkte, die kann man sich anschauen. Und dann kann man vielleicht schauen, okay, wenn das jetzt hier so die Aspekte sind, die für Menschen grundsätzlich wichtig sind, vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt, aber das sind erstmal wichtige Punkte, dann könnte ich ja schauen, wie kann ich denn ein Umfeld entwickeln oder erschaffen als Organisation, das tendenziell auf die Befriedigung eben dieser psychologischen Bedürfnisse einzahlt? Ja, also wie kann ich denn beispielsweise eine Arbeitswelt erschaffen? Wie kann ich denn Führungsleitlinien erschaffen? Wie kann, oder Führungskultur besser gesagt, weil die Leitlinien allein an sich bringen ja nichts. Wie kann ich eine Führungskultur? Wie kann ich eine Organisationskultur? Wie kann ich eine Kultur des Miteinanders vielleicht erschaffen, die auf die Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse einzahlt? Und das tendenziell zahlt ja auch auf das Wohlbefinden ein. Und da können wir bei der Corporate Identity anfangen. Es gibt ja so tolle Workshops, wo für viel Geld irgendwelche Werte festgelegt werden. Und dann schreibt sich Firma X auf die Fahne, wir sind so, wir sind so, wir sind so. Das sind unsere Values. Ich bin vorhin bei euch reingekommen, stehen die auch am Eingang. Aber habt ihr jemals hinterfragt, ob die auf die psychologischen Grundbedürfnisse von Menschen einzahlen? So? Und ich fände das einen wichtigen Punkt, das mitzudenken, wenn man sagt, Wohlbefinden ist uns wichtig.
Ich kann die Frage nicht beantworten. Nein, aber was ich sagen kann, ist, ein Punkt, den du auch angesprochen hast, dass wir sehr intensiv in der Auseinandersetzung mit den Werten sind und auch sehr im Dialog und auch darüber sprechen, was davon ist, wie ausgeprägt, bei wem, in welchem Bereich und so weiter. Ne? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, dass du manche Werte dir selber näher sind und manchen weiß man, ja, da haben wir vielleicht auch Reibungsflächen. Ja, und das finde ich total gut, weil dann ist es nicht egal. Und ohne jetzt hier Eigenwerbung machen zu wollen, aber ich finde, die sind sehr cool formuliert worden. Also wirklich auch nochmal darauf Wert gelegt worden, dass es eben nicht austauschbar ist, weil du hast gerade einen Punkt angesprochen. Dann gibt's dieses Leitbild, ja, so ja. Das Leitbild, was irgendwo dann an der Wand gerne hängt, ja, und da steht dann bei vielen Unternehmen stehen die gleichen Begriffe drauf. Ne? Ja. Genau das also war etwas, was wir vermeiden wollten und was ich auch immer wieder sehr schade finde, weil ich mich dann frage, wenn ich dann teilweise so Leitbilder sehe und die so gehört und gesehen wirken, wie entsteht dann überhaupt Identität oder Identifikation mit dem Unternehmen, wenn ich woanders was Ähnliches höre oder sehe? Ne? Und wie entsteht dann Bindung? Und glaube, das Thema Wohlbefinden, du hast vorhin gesagt, ja, der Arbeitgeber ist jetzt nicht verantwortlich dafür, Wohlbefinden herzustellen. Aber in so einer Zeit des Arbeitsmarktes, wie wir es heute haben, gucken natürlich alle, dass man den Mitarbeitenden oder man kämpft um jeden Mitarbeitenden, weil man es sich auch gar nicht leisten kann, die passenden Leute an jemand anders zu verlieren, weil es so schwer ist, die wieder zu besetzen. Ne? Also insofern nehme ich schon wahr, dass sehr viel Zeit und Ressourcen inzwischen reingesteckt werden, auch in Wohlbefinden, vielleicht weil man keine andere Idee hat, ne? Das kann ja auch sein, aber dass es auf jeden Fall ein Vehikel ist, um internes Employer Branding oder Mitarbeiterbindung zu betreiben. Also der Stellenwert von Wohlbefinden in Unternehmen aus meiner Sicht ist auch in den Köpfen von HR deutlich gewachsen.
Klar, unbedingt. Also ich stimme dir da total zu, weil die Schmerzpunkte werden natürlich einfach auch immer größer, wenn man einfach viel mehr Geld für Personalmarketing sonst ausgeben muss oder die Fluktuationsrate tut weh. Du kannst Projekte einfach nicht annehmen, weil du nicht die Leute dafür hast. Das ist ja total blöd. Natürlich geht es dann in der Organisationswelt meistens am Ende um Geld. Aber natürlich kann man auch argumentieren, dass eine Organisation mit zufriedenen Mitarbeitenden einen höheren Output hat und so weiter. Das ist ja auch alles belegbar. Ich finde einfach wichtig, hier vielleicht so das nochmal zu differenzieren. Das eine ist, wie ist die Organisationskultur? Wie macht man sich beispielsweise ab CI, also ab Corporate Identity, Gedanken darüber, sind die Werte, die wir uns als Organisation so ganz grundsätzlich geben, aligned? Ne? Inwieweit ist das einfach nur ja aligned mit psychologischen Grundbedürfnissen? Einfach mal so kann man das hinterfragen. Dann hast du gerade internes Employer Branding als Begriff genannt. Das ist dann genau das Instrument in meinen Augen auch, um das zu übertragen in die Organisationskultur. Aber das kennst du ja auch. Es gibt Organisationen, die haben so eine tolle Kultur und die haben so eine wirklich wertschätzende, super, super tolle, ja, Kultur. Und du merkst richtig, die Leute da sind echt irgendwie zufrieden. Es ist ein cooler Haufen. Und deren Branding ist aber voll, ja, austauschbar. Ne? Mhm. Diese generischen Wordings, das ist dann ja der Punkt, in dem Markenbildung passiert. Ne? Du hast ja auch gerade gesagt, wie entsteht Identifikation? Eine Marke ist ja immer ein Identifikationsangebot. Und dann ist das ja die Aufgabe von eben Menschen wie uns, die sagen, okay, wir unterstützen Unternehmen, die sich als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen, aber natürlich nicht, du bist per se für alle attraktiv, sondern wir gucken erstmal, wie bist du denn wirklich, ne, was gibt denn die Kultur her und wie kann man das jetzt trennscharf oder wie kann man das jetzt differenzierend nach außen tragen? Da sind aber für mich zwei Aspekte, weil der eine ist, wie ist die Kultur und die kann total klasse sein oder da können Leute auch tendenziell ein hohes Wohlbefinden vielleicht empfinden, aber das Branding bringt das halt überhaupt nicht nach außen und da genau, sehe ich nochmal eben diesen Unterschied, aber du hast total recht. Natürlich ist die Relevanz aufgrund des krassen Kampfes am Ende um Talente enorm und die Relevanz ist hoch und die Budgets werden dementsprechend auch immer höher dafür, klar.
Ja, und vielleicht um noch einen anderen Aspekt zu ergänzen, um auch nochmal dieser Relevanz von Zufriedenheit und Wohlbefinden auch der einzelnen Mitarbeitenden einzugehen, ne? In einer Zeit, in der Markenbotschafter für die Unternehmen immer wichtiger werden. Und du hast das gerade beschrieben. Das ist halt, das finde ich auch, ne? Also, du merkst Mitarbeitenden, die zufrieden sind oder sich wohlfühlen, das auch an, ne? Wenn du ihnen begegnest, ne? Und das, ich glaube, alleine das, diese Erlebbarkeit von, da fühlt sich jemand wohl an dem Platz, wo er ist, ist eigentlich das geilste Marketinginstrument, was du als Unternehmen haben kannst.
Ja, wenn du es nach außen kriegst, ne? Das bringt ja nichts, wenn die Leute sich da wohlfühlen und, ja, einfach irgendwie super zufrieden mit ihrer Arbeit sind, aber irgendwie, ja.
Ich sag mal, das ist die Grundvoraussetzung, besser als wenn ich irgendwie jemand ein Skript vorlese und der soll dann mal irgendwie so tun, als ob, ne? Also das machen ja auch einige, wo ich dann auch die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, naja gut, das Kartenhaus, das fällt aber ganz schnell in sich zusammen, mein Blick hinter die Fassade. Aber dass man eben halt wirklich auch schaut, ja, warum tue ich das? Und es sind dann eben nicht nur Soft-Faktoren, über die wir sprechen, sondern wirklich über, ja, was kostet es mich, wenn ich eben halt Menschen nicht für mich gewinnen kann, die ich aber brauche und die zu mir passen würden, die ich aber einfach gar nicht erreiche, weil ich einfach keine Multiplikatoren habe, ja, oder authentisch Multiplikatoren, die zeigen, wie toll ich bin, ja. Dann geht halt einfach auch eine Menge verloren, ne? Und
voll.
Dann, du hast das Thema Geld schon angesprochen, dann geht's plötzlich auch um Geld, auch wenn es vielleicht im ersten Moment mit Themen wie Glück und Zufriedenheit gar nicht so direkt verbunden ist. Und da sind wir auch quasi schon so am Ende unseres Talks. Und ich würde dir gerne aber zum Abschluss noch Gelegenheit geben, ja, ein Appell oder ein Statement, ein Abschlussstatement an die Community zu richten. Gibt es etwas, was du den Zuhörerinnen noch auf den Weg geben willst? Einen persönlichen Impuls, einen Appell, eine Weisheit, wie auch immer. Ein Leo-Satz.
Also ich glaube, die nachhaltigste Form, wie ich jetzt hier einen Leo-Satz platzieren kann, ist, dass, wenn ihr das hier spannend fandet, auf jeden Fall den Humans Are Happy Podcast abonnieren solltet.
Och nein, wie schlecht.
Nein, okay, ich kann aber, ja gut, aber das ist ja, wenn du mir jetzt hier diesen Freiraum hast. Ey, ich kann auch gerne sagen, okay, warte mal, wir überlegen uns was anderes.
Nein, ihr könnt auch den Podcast hören,
was möchte, soll ich so einen Impuls geben an Leute, die sowas zum Nachdenken?
Warum ist dir das Thema so wichtig und warum sollte es auch anderen wichtig sein? Ich frage es mal so.
Okay. Naja, ich habe das vorhin als für mich persönlich einzig ultimative Währung bezeichnet und das finde ich, irgendwie total, total wichtig deswegen, weil wenn man sagt, das Wort Glück von seiner Wortherkunft nimmt, was ist denn ein gelingendes Leben, dann finde ich, ist es absolut relevant zu sagen, was wäre für mich denn ein gelingendes Leben? Also ich kann vielleicht kurz was zusammenfassen. Es ist einfach, ich glaube, sich das einfach zu fragen, was wäre für mich ein gelingendes Leben, was ist mir eigentlich wichtig, ist ein ganz guter Punkt, um da mal zu starten.
Ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort und auch nochmal den Bogen zu spannen, dass man selber und jeder von euch, die hier zuhört, sich das auch einfach nochmal fragt, was brauchst du dazu? Und wahrscheinlich sind es am Ende gar nicht so viele Dinge. Aber das Einfache ist ja oft so schwer zu finden. Also macht euch auf die Suche, reflektiert, nehmt die Impulse mit. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Hiersein, Leo, vielen Dank für deine Einblicke.
Da war die Aufnahme tatsächlich am Ende abgeschnitten, aber ich glaube, viel verpasst hast du nicht mehr. Ich hoffe, das Gespräch war für dich spannend und dass du vielleicht sogar was daraus mitnehmen konntest. In einer Woche geht's hier wie gewohnt mit einem Interview weiter und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich sage bis dahin, dein Leo. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.